Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir heute ein Mann, der sich mit einem Thema beschäftigt, das alle mal gehört haben, dann öfter gehört haben und nun dauernd hören, Digitalisierung. Das Schöne ist, und darum freue ich mich, dass mein Gast heute bei mir ist, dass er sich nicht nur mit dem Thema auskennt, sondern er kann es auch vermitteln. Und diese Leute brauchen wir. Heute bei mir ein gestandener Mann, ein Offizier der Bundeswehr, der mal für Panzer und mal für Pressearbeit bei der Bundeswehr verantwortlich war, hat dort auch Wirtschaftsinformatik studiert und war Pressesprecher der deutsch-französischen Brigade im NATO-Einsatz in Sarajevo. Heute unterrichtet er an der Universität Potsdam und hält den Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Digitalisierung. Er ist ein gefragter Mann. Seine Forschungen interessieren weltweit, ob New York Times, CDF oder Deutschlandfunk. Man spürt, dass der Mann was zu sagen hat. Er wohnt in Potsdam und ist heute mit mir im Gespräch. Und das freut mich sehr. Hallo, Kay Puschi.
Ja, hallo.
Und ich muss fairerweise sagen, Professor Dr. Kay Puschi.
Das kann passieren.
Wir sitzen auf einer Bank im Neuen Garten und so schräg gegenüber der Orangerie. Und an der Seite sehen wir das Portal mit der Sphinx, in der im Sommer auch ein schönes Café ist. Und dieses Portal ist einem Hotel in Paris nachempfunden. Das können wir jetzt hier gerade sehen, sind also wirklich an schönster Stelle in Potsdam. Und wenn Sie wissen wollen, ob im letzten Jahr mehr Babys geboren wurden oder Handys verkauft, ob man mit dem Smartphone Zeit spart oder gewinnt, wie viele letztes Jahr gekauft wurden und an welchem Ort in Deutschland das Ding am meisten genutzt wird, dann sind Sie hier richtig in der Sendung. Wie würden Sie eigentlich, Herr Professor, ein Smartphone nennen, wenn Sie ein deutsches Wort dafür nehmen müssten?
Ein Mobiltelefon.
Ist das allumfassend? Also drückt es das aus? Weil es gab ja auch schon Mobiltelefone, die wesentlich weniger konnten, ne?
Dann würde ich es ganz langweilig ein Mobiltelefon mit einem PC-ähnlichen Betriebssystem nennen.
Okay. Wie oft schauen Sie auf Ihr Telefon mit einem betriebsähnlichen oder mit einem Windows-ähnlichen Betriebssystem?
Typischerweise, wenn es klingelt oder wenn ich eine Adresse nachschlage. Ansonsten nicht.
Was nervt Sie und über welche Funktionen freuen Sie sich von dem Gerät?
An meinem Telefon nervt mich jetzt eigentlich nichts mehr. Das liegt aber daran, dass ich ihm inzwischen Internetverbot erteilt habe.
Das heißt einfach nur Telefon?
Das heißt, inzwischen ist es einfach nur Telefon und Speicher für etwa 2200 Outlook-Adressdatensätze und mit dem Kalender und den zugehörigen Notizen. Ich habe eigentlich früher sehr gerne mit dem Gerät gearbeitet. Ich habe wahrscheinlich so etwas gehabt, zunächst ohne Telefonfunktion und dann mit, bevor die meisten anderen so ein Gerät gehabt haben. Wenn ich mal überlege, gab es ja eine Menge Smartphones, bevor Apple und Google in diesen Markt eingestiegen sind. Und ich habe festgestellt, dass ich früher derjenige war, der gesagt hat, was das Gerät tun soll. Und das Gerät hat dann gemacht, was ich gesagt habe. Und heutzutage ist das bei vielen Leuten umgekehrt. Das ist ein bisschen komisch. Dann haben Sie so Leute, die von sich immer sagen, dass sie total selbstbestimmt sind und anderen vielleicht auch sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und dann macht dieses Gerät Pling und der Pavlovsche Reflex setzt dann ein. Ich habe irgendwann mal vor 3 bis 4 Jahren meine E-Mails von dem Gerät runtergeschmissen, weil ich mal mitgeschrieben habe, ob das mehr Zeit kostet oder mehr Zeit vernichtet. Und dass da jetzt kein Internet mehr drauf ist, ist nicht ganz freiwillig. Eigentlich finde ich das sehr praktisch. Ich mag die Funktion auch. Ich bin nicht bereit, das dafür zu bezahlen, was man möchte. Nämlich, dass ich meine kompletten persönlichen Daten sichtbar mache, entweder für den einen Anbieter oder für den anderen Anbieter.
Darüber werden wir gleich noch in Ruhe zu reden haben. Wann machen Sie das Gerät komplett aus?
Komplett aus mache ich das Gerät relativ selten. Was ich dann mache, ist, ich mache die Luftschnittstelle aus.
Wie zum Beispiel bei Radiosendungen, denke ich, oder?
Da müsste ich jetzt überlegen, wo mein Telefon liegt. Sie würden jetzt wahrscheinlich erwarten, dass ich es für Sie extra ausgemacht habe, habe ich aber nicht.
Weil es gar nicht dabei ist.
Weil ich glaube, es ist noch in meiner Laptop-Tasche und die steht am Schreibtisch, da wo Sie mich vorhin abgeholt haben.
Das macht schon mal einen entspannten Eindruck, das finde ich sehr gut, sehr angenehm. Wie ist es mit den Menschen in Ihrem Umfeld? Können Sie die ohne ein Smartphone noch erreichen?
Naja, ich meine, was die mit ihrem Smartphone tun, obliegt ja ihnen. Ich schreibe meine E-Mails, wie ich vorhin gesagt habe, inzwischen wieder ausschließlich vom Schreibtisch. Aus Effizienzgründen, aber wo natürlich mein Gegenüber seine E-Mails abruft, da bin ich ganz entspannt. Das soll jeder für sich selber entscheiden, nicht? Das muss auch jeder für sich selber entscheiden, ob ihm mobile E-Mails mehr bringen oder mehr schaden. Und je nachdem, wie sie damit umgehen und wie so ihr Leben ist, kann da die Antwort ganz unterschiedlich sein. Nur die meisten, die die Frage beantworten, lösen so den leichten Verdacht aus, sie könnten sich da möglicherweise vielleicht in die Tasche lügen.
Nehmen wir an, Sie treffen sich mit einer Frau oder einem Freund oder beiden zum Abendessen. Akzeptieren Sie das, wenn die währenddessen auch mal aufs Handy schauen?
Ja, aber selbstverständlich. Ich gehe dann halt raus, nicht? Nein, Spaß beiseite. Das hängt von der Situation ab. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe aber auch mal einen sehr guten alten Freund von mir zum Essen da gehabt. Und der hatte gerade ein brandneues Smartphone und eine brandneue Freundin und hing tatsächlich, während er bei meiner Familie mit am Tisch saß, ständig über seinem brandneuen Smartphone. Und den habe ich zur Ordnung gerufen. Schon aus generalpräventiven Gründen gegenüber dem Jungen, der das nicht darf. Nicht?
Man hört in der letzten Zeit immer wieder diese Geschichte. Neulich bin ich U-Bahn gefahren und alle schauen nur noch auf ihr Handy. Keiner nimmt mehr die Umwelt wahr. Ist es wirklich so schlimm?
Das ist wirklich so schlimm. Wenn Sie mal sich angucken, weshalb die Leute wirklich Mobiltelefone benutzen. Sie sind ja dadurch angelockt worden, dass ich vor einiger Zeit diesen Vortrag bei Potsdam Digital gehalten habe. Und da habe ich ja so böse statistische Modelle gezeigt, induktive Statistik mit Beta-Korrelationskoeffizienten und sowas in der Art.
Das erklären wir jetzt nicht.
Nein, wir wollen ja die Einschaltquote hier nicht beschädigen. Aber wenn Sie da mal gucken, was ist das Ding, das dafür sorgt, dass die Leute wirklich das Telefon aus der Tasche nehmen und drauf gucken, dann ist mit Abstand Nummer 1 Kill Time. Die Leute, denen ist langweilig. Die halten das, oder viele, bei weitem nicht alle, aber viele halten es einfach nicht mehr aus, mal eine Minute an was anderes zu denken. Oder irgendwie, manchen ist es vielleicht peinlich, in der U-Bahn zu sein und nicht zu wissen, wo sie hingucken sollen. Vielleicht sitzt man ja einer hübschen Dame gegenüber. Die müsste man womöglich noch ansprechen und würde sie kennenlernen, wenn man nicht zum Glück auf sein Smartphone gucken könnte.
Aber es gibt Untersuchungen, die belegen, klar, zu Hause kommt das Gerät noch öfter zum Einsatz, ne?
Naja, noch öfter nicht unbedingt, aber die Annahme, dass es nur unterwegs zum Einsatz kommt, die ist irrtümlich. Es ist tatsächlich so, dass inzwischen die Fernbedienung für unser Leben geworden ist an vielen Stellen. Bisher für das Elektronische und zunehmend immer mehr auch für das reale Leben.
Man liegt dann so auf der Couch, ich habe das schon mal gesehen, und hat ein Smartphone in der Hand oder ein Tablet und nebenbei läuft noch der Fernseher.
Ja, das nennen unsere Medienleute Second Screen. Wenn Sie meine Studenten Fernsehen gucken sehen könnten, dann würden Sie vielleicht nicht zu 100%, aber irgendwie wahrscheinlich oberhalb der 90% so etwas beobachten. Und die Medienleute sagen dann Second Screen. Die Frage ist natürlich, wer ist der First Screen und wer ist der Second Screen, nicht?
Kann man sich schon denken, bleibt zu beantworten, ist das eigentlich gesund, so viel Multitasking auch am Abend noch?
Ich glaube, das mit dem Multitasking ist eine ganz große Illusion, weil am Ende des Tages kann der Mensch nicht besonders viel im Multitasking. Der macht das, was ihr Windows-System auch macht. Das tut auch immer so, als könnte es Multitasking. Jetzt können die Neueren, wenn sie mehrere Prozessoren haben, vielleicht sowas ein bisschen tun. Aber in Wirklichkeit, wenn sie auf demselben Prozessor laufen, ist das ein Zeitscheibenverfahren. Da wird die Aufgabe ein paar Millisekunden gemacht, dann die nächste und dann die nächste. Und so funktioniert das bei Ihnen auch. Und deswegen kriegen Sie umso weniger auf die Reihe, je mehr Sie versuchen, gleichzeitig zu machen.
Gibt es Untersuchungen, die Zufriedenheit da in den Fokus stellen? Ist die vielleicht weniger vorhanden, wenn man permanent hin und her switcht? Also ich denke zum Beispiel ans Kino. Da ist man drin, 1,5 Stunden, nichts anderes passiert. Und meistens ist man mittendrin und auch richtig drin und dann auch zufrieden.
Ja, die Frage ist, ob der Mensch nun so tickt oder ob viele Menschen vielleicht heutzutage in der modernen Welt mit ihrer Aufmerksamkeitsschwelle auch ihr Verhalten verändert haben und dann vielleicht sich ärgern im Kino, dass man das nicht wegzappen kann, nicht?
Ist eine These. Wie viel Byte hat eigentlich so ein Datensammelrechner von Amazon? Ist das Smartphone Fluch oder Segen? Wie wird sich die Gesellschaft verändern? Das alles will ich nach der nächsten Musik fragen. Die Musik ist ausgesucht von meinem Gesprächspartner. Worauf stehen Sie? Lassen Sie mich raten. Digitale Musik?
Ich kann eigentlich mit sehr vielen verschiedenen Musikrichtungen was anfangen.
Was hören wir jetzt als erstes?
Wir hören als erstes etwas Uraltes von Genesis. Na, so alt ist es nicht, aber für Ihre Hörer kommt es wahrscheinlich uralt vor.
Bei mir Professor Kay Puschi, Professor an der Universität in Potsdam, der seine Karriere bei der Bundeswehr begonnen hat und geprägt hat. Sie waren lange Zeit in Verwendung beim Militär, zuerst auch in einer Panzergrenadierbrigade. Was hätten Sie heute nicht, wenn Sie nicht bei der Bundeswehr gewesen wären?
Oh, ich glaube eine ganze Menge. Wenn man so als junger Mensch vom Gymnasium kommt, ich habe bei der Bundeswehr schon in den ersten 2 Wochen von meinem Hauptfeldwebel, der für unsere Verhältnisse damals steinalt war, also so fast 30, und der nicht wusste, wie man Abitur schreibt, nehme ich an, habe ich 2 ganz, ganz wichtige Dinge für mein Leben gelernt. Das erste war, dass entgegen meiner vorherigen völlig sicheren Annahme der deutsche Abiturient nicht die Krone der Schöpfung ist. Und das zweite, besonders nicht ich. Und das hat mir unheimlich gut getan. Und was Sie dann ansonsten so lernen, ist halt, wie ein Team funktioniert, wie ein Team auch über Bildungsgrenzen hinweg funktioniert, dass Sie vielleicht an manchen Stellen ganz dankbar sind, wenn da der gelernte Kfz-Schlosser sitzt und eben kein esoterisch denkender Abiturient, und wie Sie das alles zusammenkriegen, aber natürlich auch, wie Sie ein Ziel erreichen. Und wie sie irgendwie mit ihren Leuten dabei umgehen. Und zwar so, dass die hinterher alle noch da sind und dass sie mit denen zusammen mein Ziel erreichen.
Wie ist Ihr Interesse fürs Digitale entstanden? Wann ging es los?
Oh, das ging eigentlich relativ früh in der Schule los. Also für heutige Verhältnisse natürlich nicht mehr früh. Heute hat man wahrscheinlich schon das 4. Handy, aber so mit 13, 14 kamen so die PCs auf. Sie wissen, der PC ist 1981 erfunden worden, und das habe ich so mit dem damals üblichen Abstand von 2 bis 3 Jahren später mitbekommen. Und eigentlich war es ein bisschen unangenehm, weil mich viele Leute gefragt haben, wenn sie irgendwas wissen wollten, und ich aber überhaupt gar keine Ahnung davon hatte und mich auch nur interessiert habe. Und dann habe ich einen Programmierkurs besucht. Die Oldenburgische Landesbank hat damals für Schüler nachmittags Programmierkurse angeboten. Und mein Papi hatte mir die Auflage gemacht, wenn du einen Computer haben willst, kannst du das gerne machen. Dann bringst du mir so einen Zettel, wo drauf steht, dass du programmieren kannst, und dann können wir reden. Ich brachte den Zettel und wir haben geredet. Dann habe ich für sündhaft teures Geld einen Commodore 128 ins Haus bekommen. Und ich habe tatsächlich darauf in verschiedenen Programmiersprachen programmiert und war mit 17 EDV-Dozent in der Volkshochschule.
Nicht schlecht.
Insofern war die Strategie von meinem Vater vielleicht ganz erfolgversprechend.
Ist aufgegangen. Commodore, der erste Computer. Was war Ihr erstes Handy? Können Sie sich noch erinnern? Können Sie sich noch ans erste Funktelefonat erinnern?
ich weiß gar nicht, ob wir das hier erörtern sollten. Es ist, es ist anders, als Sie denken, und es ist auch nicht so lustig, wie Sie denken. Okay. Es war ein Siemens C25, und mein Vater ist mit einem Schlaganfall ohne Bewusstsein ins Krankenhaus gekommen, und ich war vorher aktiver Handyverweigerer, und an diesem Abend stand ich im örtlichen Elektronikmarkt, dort wo meine Eltern gewohnt haben, im Norden in der Nähe von Oldenburg, und habe gesagt, verkaufen Sie mir ein Mobiltelefon.
Das konnte sich gleich wirklich an ganz wichtiger Stelle unter Beweis stellen, dass es auch gut funktioniert und wichtig sein kann.
Naja, ich meine, wenn Sie wollen, dass der Arzt Sie anrufen kann, wenn sich was tut in die eine oder andere Richtung, dann sind Sie erreichbar. Und die Nummer habe ich heute noch.
Das Seitdem ist eine Menge passiert. Einige Jahre sind vergangen und das Handy war normal. Jetzt sind noch mehr Jahre vergangen, das Smartphone ist normal. Wer hat denn jetzt alles eins? Ich habe das Gefühl, irgendwie fast jeder.
Das ist so, in der Tat. Sie müssen heutzutage schon aktiv sich dagegen entscheiden eigentlich, damit Sie keins haben.
Was macht das Ding mit den Menschen eigentlich, wenn immer mehr damit arbeiten und leben? Sparen wir überhaupt Zeit oder wollen wir das überhaupt? Sie haben ja vorhin gesagt, auch so Zeitvertreib, ne? Auch in der U-Bahn. Aber kann man auch sparen damit?
Sie können sich angucken, warum die Nutzer wirklich solche Dienste benutzen. Und ich habe das ja gesagt, wir haben da empirische Studien gemacht, als ich noch an der Universität Augsburg war, und haben damit auch durchaus einige Beachtung erzielt, weil wir nämlich die ersten waren, die nachgewiesen haben, dass Effizienzkriterien überhaupt gar keine Rolle spielen dafür, dass die Nutzer mobile Dienste nutzen. Zeit sparen, Geld sparen, seine Arbeitsaktivitäten unterstützen.
Wirklich überhaupt gar keinen? Ist da nicht der Wille wenigstens da oder der Glaube, ich könnte sparen?
Wenn das mit dabei ist, dann nimmt der Nutzer das gerne mit. Handlungsauslösend ist es nicht.
Wie ist es mit dem Spaß?
Der Spaß bei der Dienstnutzung, könnte man vermuten, dass der direkt dazu führt, dass Sie den Dienst nutzen, stimmt aber gar nicht, sondern es ist noch viel perfider. Es ist tatsächlich die Frage, betrachten Sie einen Dienst als nützlich, die am allerstärksten dadurch entschieden wird, ob es Spaß macht, ihn zu benutzen. Und das ist eine völlig andere Art der Beurteilung von Diensten, die der Nutzer da vornimmt, gegenüber einem PC oder sowas. Weil statistisch dürfen Sie das nicht umdrehen, was wir da rausgefunden haben. Inhaltlich und sachlogisch dürfen Sie das sehr wohl umdrehen. Wenn so ein Dienst keinen Spaß macht zu benutzen, auf die eine oder andere Weise, vielleicht weil es ein wunderschönes, formschönes Telefon ist, Klammer auf, wie hat nochmal das iPhone, das überteuert war und technisch rückständig, den kompletten Markt abgeräumt? Durch tolles Design, Klammer zu. Wenn das keinen Spaß macht, dann ist der Dienst auch nicht nützlich. So funktioniert das im Kopf des Verbrauchers. Und dann fragen mich die Banken, warum ihr Mobile Banking die letzten 15 bis 20 Jahre von niemandem benutzt worden ist.
Wir haben in der ganzen Zeit die Nachtigall singen als musikalisches Underlay. Ja, sie singt schön für uns, aber jetzt machen wir mal richtige Pause mit Musik. Wir hören jetzt Singapur von Keimzeit. Was verbindet sie damit?
Oh, das ist sehr vielschichtig. Das erste ist, dass ich Anfang der 90er Jahre mal eine junge Dame kennengelernt habe, die mir ab und an Keimzeit-Kassetten schickte und mit der ich heute verheiratet und nach Potsdam gezogen bin. Und das zweite ist natürlich die Stadt. Ich könnte mir gut vorstellen, in Singapur auch mal ein paar Monate oder vielleicht sogar Jahre zu leben und zu forschen.
Zurück bei Smurek trifft und ich treffe einen, der weiß, was unsere kleinen Handys heute alles können. Was ist der Megatrend Mobile? Wir reden heute über die digitale Revolution und sprechen darüber mit dem Digitalexperten Professor Kay Puschi. Die industrielle Revolution in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann ja mit zunehmender Zahl von mechanischen Erfindungen. Die Handarbeit fiel weg, die Dampfmaschine kam. Das hat die Menschheit schon grundlegend verändert. Steht uns mit der Digitalisierung Ähnliches bevor?
Naja, wir haben damals die mechanische Arbeit automatisiert und jetzt automatisieren wir die Denkarbeit. Wenn Sie mal gucken, was so Big Data Techniken alles ermöglichen, dann sehen Sie, dass sehr viel von dem, was man früher nicht automatisieren konnte, jetzt plötzlich automatisierbar ist. Wenn Sie mal nur kognitive Tätigkeiten nehmen, man geht ja immer davon aus, die gering qualifizierten Arbeitsplätze verschwinden durch die Digitalisierung und wer gut ausgebildet ist, ist nicht gefährdet. Also wenn Sie so ein gering qualifizierter wie ein Rechtsanwalt sind oder ein Arzt, dann sollten Sie sich Sorgen machen, denn was ist die in den wirklich guten Anwaltskanzleien, in den großen, wirklich guten Wirtschaftskanzleien, was ist die erste Verwendung der High Potentials, wenn Sie von der Universität aus dem Jurastudium mit der sehr guten Note kommen? Vergleichen von Vertragstexten. Das kann Software heutzutage sehr viel besser und sehr viel schneller und sehr viel günstiger tun. Wenn Sie in den gemischt kognitiv-mechanischen Bereich schauen, dann sehen Sie so etwas wie das Fahren von Autos oder das Fliegen von Drohnen. Es gibt da keinen technischen Grund, warum das nicht in der Zukunft eine Software macht. Vielleicht gibt es ein paar andere Gründe, die uns als Gesellschaft einfallen, warum bestimmte Dinge nicht eine Software machen sollte. Zumal, wenn wir nicht wissen, ob die Regeln, nach denen sie das macht, zu unserem Wohle sind.
Sie haben Big Data erwähnt. Wahrscheinlich würden sehr viele sagen, klar, weiß ich, was das ist. Aber nur wenige wissen, glaube ich, was es wirklich ist. Versuchen Sie es mal kurz zu beschreiben.
Naja, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, das ist irgendwie sowas wie die alten Datenauswertungen, die wir so, ich meine, wenn Sie und ich irgendwie das Wort Statistik, höherwertigere Statistik hören und wir sind damit mal gequält worden, dann gehen wir davon aus, wir machen uns ein Modell und das soll möglichst gut die Wirklichkeit abbilden und stecken da viel Arbeit rein und dann suchen wir uns eine Stichprobe von beispielsweise Menschen und schauen dann, ob unser Modell funktioniert und schließen dann aus dieser Stichprobe auf die Grundgesamtheit. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre oder wenn, dann würden so und so viel Prozent Angela Merkel wählen und so viel Prozent Martin Schulz und so viel Prozent jemand anderen. Big Data geht genau den umgekehrten Weg. Sie schließen nicht von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit, also auf alle Menschen, sondern sie erheben alle Daten und schließen daraus zum Beispiel auf den Einzelnen.
Wie kann man sich das vorstellen? Alle Daten werden erhoben. Gibt es da einen Ort, wo hunderte Rechner stehen und alles Wissen der Welt gespeichert wird? So eine Art Palmblatt-Bibliothek mit Steckdose?
Naja, wir können ja mal damit anfangen, was Ihr Mobiltelefon so alles über Sie speichert und was es auch noch über ein paar Millionen und Milliarden anderer Menschen speichert. Und wenn Sie dann mal gucken, wer das Betriebssystem Ihres Mobiltelefons gebaut hat, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird das bei Ihnen entweder Apple sein oder Google. Dann haben Sie mal so einen Ort, wo ganz schön viele Rechner stehen und da können Sie dann Big Data auf Endkundendaten machen. Ich will Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel geben. Sie haben vorhin schon drauf angespielt. Mastercard kann heutzutage schon sehr viel besser vorhersagen, wer sich in 5 Jahren scheiden lässt, als die Leute es selbst können. Das finde ich jetzt nicht überraschend als Forscher. Überraschend ist, mit wie wenig Daten Sie es können. Nämlich mit den langweiligen Daten der langweiligen Plastikkreditkarte. Die wissen noch nicht einmal, was sie gekauft haben. Wenn Sie aus so wenigen Daten etwas so Persönliches und damit gar nicht Zusammenhängendes ableiten können, mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, was kann dann jemand über Sie sagen, der 24 Stunden am Tag weiß, wo Sie sind? Der weiß, wer ihre Freunde sind, der weiß, was sie so für Nachrichten mit denen austauschen, der weiß, was sie sich so im Internet anschauen, der weiß, wenn sie so eine nette Uhr tragen, vielleicht auch, was ihr Puls dabei macht. Da kann man schon eine Menge Dinge mit tun. Sagen Sie mir, was man nicht über Sie rausfinden kann und ich sage Ihnen, dass das wahrscheinlich nicht stimmt.
Also man kann davon ausgehen, dass die Unternehmen der digitalen Wirtschaft so ziemlich alles aus meinem Handy saugen, was irgendwie geht. Wie kann ich mich denn davor schützen? Also Sie haben Ihr Handy aus oder beziehungsweise keine Internetfunktion, aber wie geht es noch?
Divide et impera ist im Moment der Weg, mit dem ich herumexperimentiere. Also den Versuch zu machen, ich meine, das ist blöd. Die digitalen Dienste, die sind umso einfacher und umso schöner und umso nützlicher, je mehr alles in einer Hand liegt. Aber daraus genau entsteht eben auch der Effekt, dass Sie dann ausrechenbar werden in Ihrem Verhalten. Nicht auf eine Art und Weise, die Ihnen zugänglich ist. Das ist ja dieser große Irrtum bei Big Data, dass man dann immer sagt, naja, Google hat die Grippe rausgefunden, weil die Leute nach dem und dem Schlagwort gesucht haben. In Wirklichkeit funktioniert das viel mechanistischer. Es funktioniert so ein bisschen wie Schachprogrammierung alter Art. Das wird oft auch unter künstlicher Intelligenz mit darunter gefasst, aber intelligent ist das eigentlich nicht, wenn Sie so einen Schachcomputer haben. Der simpel funktioniert, dann probiert der einfach jeden nach den Regeln zulässigen Zug durch, bewertet dann die Stellung und probiert danach jeden für jede die einzelne dieser Stellungen zulässigen Zug aus. Und wenn sie dann irgendwie bei ein paar Millionen oder Milliarden Zügen angekommen sind, dann ist die Rechenzeit zu Ende und dann macht der Computer den besten Zug. Das heißt, der kann so weit in die Tiefe denken, wie sie ihn rechnen lassen. Und das hat inzwischen zu den bekannten Ergebnissen geführt, dass die das besser können als wir. Aber dieser mechanistische Ansatz, der liegt auch den einfachen Big-Data-Algorithmen zugrunde. Und am Ende ist das nichts anderes als eine n-dimensionale Mustererkennung à la Kunden, die dieses Buch gekauft haben, haben auch folgenden anderen Bücher gekauft. Und das, was die Zukunft prägen wird, das können die Internetkonzerne heute noch nicht vollständig. Sie werden es aber in den nächsten paar Jahren lernen. Und die Daten dafür, die erheben sie eben schon.
Hochinteressant. Wir gönnen uns jetzt mal eine digitale Pause mit Musik. Und was hören wir jetzt? Die Musik hat wieder Professor Puschi ausgesucht. Was gibt's jetzt?
Wir hören jetzt mal etwas über die Zusammenhänge. Reinald Grebe.
Zurück bei Smurek trifft. Wir sind in Potsdam und zwar im Neuen Garten, sitzen wunderbar entspannt auf einer dieser schönen grünen Bänke an der Orangerie. Und ich bin heute mit Professor Kay Puschi hier. Wir sind da, um über digitales Leben zu reden und auch über Potsdam. Warum sind Sie eigentlich so gern hier?
Meinen Sie in Potsdam?
Nö, hier im Neuen Garten.
Im Neuen Garten, weil ich direkt am Neuen Garten wohne und weil das einfach ein inspirierender Ort ist. Ich meine, ich habe eine Vorlesung, die beschäftigt sich mit IT-Strategie und IT-Business-Value. Also mal so kurz gesagt, was muss die IT-Abteilung tun, damit man sie nicht outsourced, sondern damit sie irgendwie nützlich ist für das Unternehmen. Es ist ja nicht jeder IT-Abteilung gegeben. Da beschäftigen wir uns am Anfang ein ganz kleines bisschen mit Strategie. Was ist das überhaupt? Den Begriff gab es ja über viele Jahrhunderte lang nur im Militär. Und da kommt man unweigerlich auf Clausewitz. Und wenn Sie dann mal die Einleitung lesen von Clausewitz, dann endet die damit, dass Marie-Gräfin Brühl, verheiratete Clausewitz, im Marmorpalais bei Potsdam das Vorwort beschließt. Und da kommen dann meine Studenten, die nun mit großer Mehrheit in Berlin wohnen, manchmal auf die Idee, dass Potsdam vielleicht auch so eine gewisse Bedeutung hat. Und jeder Stein, auf den sie hier treten, hat Geschichte. Ich finde das unheimlich inspirierend. Das gibt einem eine Menge. Und was wir ja heutzutage auch tun, ob wir das wollen oder nicht, ist, dass wir auch Geschichte schreiben. Denn wie wir beispielsweise mit dieser Digitalisierungsgeschichte, schon wieder Geschichte, umgehen, das wird darüber bestimmen, wie es unserem Land und seiner Bevölkerung in den nächsten 20 bis 50 Jahren gehen wird. Und da haben wir ein paar Aufgaben vor uns.
Sie sind ja aus Augsburg weg und dann direkt nach Potsdam. Wie würden Sie die beiden Städte vergleichen?
Naja, das bin ich viel gefragt worden. Die Augsburger haben ja nun eine wirklich wunderschöne Stadt und knapp den Klassenerhalt geschafft in der ersten Bundesliga. Und ich bin in Augsburg mit zwei weinenden Augen weggefahren und in Potsdam mit zwei lachenden Augen angekommen. Ich glaube, was Besseres hätte mir nicht passieren können von den Standorten, die noch zur Auswahl standen in Deutschland.
Sie haben es eben erwähnt, Potsdam entscheidet auch so ein bisschen mit über die digitale Zukunft. Wir sind eine der 12 Digital Hubs, also eine Art digitale Drehscheibe in Deutschland. Wie digital ist Potsdam eigentlich?
Naja, ich meine, es hat jetzt vor kurzem die Entscheidung gegeben, das Deutsche Internetinstitut nach Berlin und Potsdam zu geben. Es gibt hier das Hasso-Plattner-Institut. Wenn Sie mal sich den Flugplan vom Kollegen Christoph Meidel angucken, dann steht da alles drauf, was so bedeutend in der Welt der Informatik ist. Wir sind in der Wirtschaftsinformatik natürlich ein bisschen kleiner als das Hasso-Plattner-Institut, aber wir haben jetzt gerade angefangen, den ersten deutschen Masterstudiengang an einer Universität für Wirtschaftsinformatik und digitale Transformation zu machen. Da sind wir also auch Vorreiter. Da passiert schon einiges. Und wenn Sie dann mal angucken, was hier so Firmen losmachen, dass die SAP am Jungfernsee immer mehr auch Start-ups von meinen Studenten versuchen sich auch einige in dieser in dieser Szene. Hier, auch wenn Sie das Engagement von Hasso Plattner sich mal anschauen, da bin ich irgendwie schon sehr dankbar, dass er sich da Potsdam ausgesucht hat. Das hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Wir sind da schon einer der Standorte. Der erste IT-Gipfel der Bundesregierung überhaupt war in Potsdam. Das unterschätzt man, glaube ich, manchmal, wenn man so Potsdam, viel Geschichte, auch viel Sozialwissenschaften, viel zu DDR-Zeiten Lehrerbildung, Diplomatenausbildung und sowas in der Art. Und wenn Sie jetzt mal schauen, was da in Golm so passiert mit den Naturwissenschaftlern, wenn Sie mal schauen, was mit der Informatik und der Wirtschaftsinformatik am Griebnitzsee passiert, also da geht schon was, wäre noch sehr, sehr vorsichtig formuliert.
Gehen wir mal so in die digitale Innenwirkung. Viele Stadtverwaltungen sagen ja, oh, klar sind wir digital, meinen dann aber eher so das Verlegen von Glasfaserkabeln und dass man mal vielleicht einen Antrag online ausfüllen kann. Das ist sicherlich nur der Anfang. Was wird denn da auf die Städte so zukommen? Es gibt ja neben Smartphone auch Smart Home und nun auch noch Smart City. Was bedeutet das?
Naja, am Ende des Tages sind die Städte und die Gemeinden das, wo die Bürger zusammen leben. Und jetzt ändert sich gar nicht mal so wenig am Zusammenleben durch diese Digitalisierung. Und das Wichtigste, was die Städte und Gemeinden tun müssen, ist mal zu denken, wie sie denn wollen, dass die Welt morgen aussieht. Welche Effekte dieser Technologie für sie nützlich sind, welche Effekte den Zusammenhalt der Bürger stärken, welche Effekte eher gegenteilig sind und dann den Egoismus des Einzelnen befördern. Und am Ende des Tages sind wir alle aufgerufen, uns zu fragen, wie die Welt aussehen soll, in der wir morgen leben werden. Sie wird mit digitaler Technologie ausgestattet sein, da kommen wir nicht drum herum. Wir hätten auch vor 15 Jahren sagen können, Internet, da klinken wir uns als Deutsche mal aus. Wo wir dann jetzt wären, kann man, glaube ich, relativ leicht bestimmen. Also wir kommen der Technologie nicht vorbei. Aber wie wir mit ihr umgehen, was wir zulassen, was wir nicht zulassen, was die Regeln sind, das können wir selber bestimmen dann, wenn wir es schaffen, vorne mitzuspielen. Das ist irgendwie der Job von meinen Kollegen und mir, dass wir versuchen, dass wir vorne mitspielen, weil dann können wir auch die Regeln mitbestimmen.
Und da wird es einiges geben und wir merken jetzt schon, das ist ein irrer Entwicklungsprozess und wir könnten noch Stunden reden, wenn wir sie hätten. Zum Beispiel auch über Sharing-Modelle, die das Ganze nach sich zieht. Man kann ja dann auch Autos viel besser teilen und viel besser koordinieren. Aber wir haben die Zeit nicht mehr. Ich will Sie noch eine Sache fragen. Wenn Sie in der Welt auftreten, Vorträge halten, wenn Sie gefragt werden, wo Sie herkommen, in New York oder Asien, wie beschreiben Sie Potsdam da?
Oh, das geht ganz einfach. Ich versuche den Leuten zunächst zu erklären, dass das die preußischste Stadt ist, die es wohl gibt. The most Prussian city. Und die mich mit den Fragezeichen dann angucken im Gesicht, denen erkläre ich dann, dass das die Residenz der preußischen Könige war und nicht Berlin.
Damit wollen wir enden. Wir sind am Ende zumindest mit der Sendung. Danke für dieses Gespräch, was wir übrigens auch digital aufgezeichnet haben. Und ab sofort auch im Internet digital der Welt zur Verfügung stellen. Danke, Professor Pusci, für die Einblicke in die Gegenwart und in die Zukunft. Ich darf mal mit Ihren Worten schließen. Wir können uns nicht aussuchen, ob Digitalisierung passieren wird. Wir können uns nur aussuchen, ob wir mitgestalten wollen. Danke fürs Gespräch und ich würde sagen, zum Ausgleich zu so vielen Themen rund um die Digitalisierung bleiben wir noch wenig auf dieser schönen Bank hier sitzen und schauen uns die Blumen an. Liebe Hörer, wir hören uns wieder am 25. Juni. Da treffe ich Matthias Platzek. Machen Sie es gut und bis bald.
Radio Potsdam. Smürek trifft.